Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit der legendären Zürcher Modemacherin Sissi Zöbeli. Über die gab vor kurzem ein Buch herausgekommen von 660 Seiten. Mal schauen, was dort alles drin ist. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Ce style dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Grossartiges Lied de Jacques Dutronc, Paris se lève. Paris im Zusammenhang mit Mode. Vielleicht nicht ganz zufällig gerade am Anfang dieser Sendung. Danke vielmals, Sissi Zöbeli, dass du gekommen bist. Wir reden über dein Buch, über dein Leben und die Welt, die da in diesem wirklich außergewöhnlichen Buch dargestellt ist. Aber zuerst einmal natürlich die Frage an dich. Wer bist du, Sissi?
Ja, ich arbeite jetzt seit 40 Jahren in der Mode und das auch eher ein bisschen zufällig. Ich bin dort hineingewachsen. Mhm. Und ich habe mich halt definiert in diesem Job, in dieser Zeit. Und es ist auch 22 bin ich alt gsi, ein Job gsi, wo ich von Anfang an selbstständig gewerbt bin und nicht angestellt mit viel Unsicherheiten. Und so hat sich das halt einfach entwickelt.
Die ganze Zeit bist du selbstständig gsi.
Ja.
Gut. Und was bist du für ein Typ? Also wenn du dich als Charakter würdest darstellen?
Ja, ich bin vielleicht zum Glück halt durch die 70er Jahre gewöhnt, in Gruppen zu arbeiten. Ich bin gerne mit Leuten zusammen. Ich kann auch mich gut mitteilen und kann die Leute auch motivieren, wie du ja auch.
Gut, sag mal, aus welchem Milieu kommst du?
Mein Vater war Beamter, er war Detektiv bei der Kantonspolizei.
Ist das darum, weil du immer all die Jahre so gutes Verhältnis gehabt hast zur Polizei?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Du weißt, es gibt ja viele Aktionen, Reaktionen.
Du bist in besetzten Häusern gewesen, ja. Oder? Muss man noch sagen, du bist so eine Linke in den 70er und 80er Jahren. Hast du dir mal gedacht, dein Vater kommt vorbei und holt dich ab?
Er hat nicht Freude gehabt.
Ja, kann man vorstellen.
Ich bin auch mit 18 daheim ausgezogen, weil meine Mutter die Querelle nicht mehr vertreibt hat.
Ja, was? Also du mit deinem Vater?
Ich mit
du als Linke, oder? Als irgendwie Bewegte, oder wie hat das damals mal geheißen?
Es war dort halt Jugendkultur. Mhm. Es war ja mit 18 noch nicht links gewesen, sondern es war Musik und ein anderes Leben und anderes Wohnen und andere Beziehungen und.
Aber du hast dich befreien. Hast du also das Gefühl gehabt, das ist einengend, was dein Vater irgendwie dir vermittelt hat?
Ja, es war natürlich schon einengend gewesen, sicher. Ich hatte eine sehr fröhliche Mutter gehabt. Es waren beide Bauernkinder gewesen und es hat so, rein menschlich hat es eigentlich gut harmoniert. Mhm.
Aber du hast mit 16, habe ich gelesen, in deinem Buch hast Pille genommen und hast gesagt, jetzt mache ich, was ich will. Jetzt bin ich erwachsen, oder was?
Ja, das ist halt einfach dort, das ist alles heute ein bisschen schwierig zu nachvollziehen. Aber das
Nein,
ist
das wollen wir ja. Das Buch geht ja genau um die Zeit, um das Erwachsenwerden, um die Kultur in Zürich. Es ist ein grossartiges Buch. Es kommt sogar auf Englisch. Also, das kann man fast nicht nachvollziehen. Aber vielleicht, wenn man den Verleger kennt, den Patrick Frey, weiss man, der ist für den grössten Wahnsinn, ist er auch zu haben. Also, das Buch ist ein Hommage an eine gewisse Zeit und repräsentiert das Ganze von dir. Also, bist du mit 18 ausgezogen? Und wohin bist du denn ausgezogen?
Zu einer Freundin von mir, also einer älteren Bekannten von mir, alleinerziehende Mutter, die einfach ein Zimmer frei hatte. Es war nicht weit von der Elternwohnung.
Meine Wo war die Elternwohnung?
Die war im Kreis 3 und die Regula hat auch im Kreis 3 gewohnt. Mhm. Und meine Mutter hat mich dort hin begleitet. Die hat die Frau kennengelernt. Und,
hat sie nicht Angst gehabt, dass du da jetzt wirklich in Abgrund stürzt?
Ja, das hat vielleicht, ja, schon. Aber ich hatte eine feste Beziehung gehabt und eben das mit diesen Pillen, das war natürlich für meine Mutter beruhigend gewesen. Mhm.
Okay. Hast du denn in dieser Zeit noch etwas gelernt, oder bist
ich war in der Mittelschule und bin bis im 68 rausgekommen mit 19.
Hast du Matur gemacht?
Nein, ich habe die Töchterschule gemacht, die Diplom-Töchterschule, weil ich wollte Kindergärtnerin werden.
Ah ja? Und was hat der Plan irgendwie zerstört dann?
Ja, ich weiss nicht, ich bin dann rausgekommen, habe zuerst einmal ein bisschen geschafft, dass das Planungszeichner-Volontariat gemacht im Architekturbüro Steiger. Und sobald ich ein bisschen Geld hatte, bin ich 6 oder 8 Monate ist dann am Schluss geworden, nach Perugia, auf fremden Universität und habe dort Italienisch gelernt.
Aber eigentlich hast du ja wollen Architektin werden, habe ich gelesen.
Ja, das würde ich jetzt vielleicht heute machen, wenn ich noch mal würde anfangen, weil ich auch das Medien ein bisschen kenne, viele Bekannte habe, die Architektur machen und in dem Terrain mich ein bisschen besser auskennen. Damals hätte ich das nicht können.
Nein, aber Kunstgewerbeschule ist dann dort schon irgendwie eine Option gewesen.
Ich habe gut zeichnet, muss ich sagen, und gern zeichnet. Das Talent habe ich von meinem Vater geerbt. Aber er ist
Was, der Polizist ist ein grosser Zeichner gewesen?
Ja, er war Maschinenzeichner. Er hat vorher eine abgeschlossene Lehre als Maschinenzeichner gemacht, hier in der Stadt Zürich, und hat sehr gut gezeichnet.
Mhm, gut, aber Kunstgewerbeschule ist dann gar nicht möglich gewesen, oder?
Doch,
hat man das wollen verhindern? Hat dann, wo du gesagt hast, ja, jetzt gehe ich Richtung Kunst, dann ist er wahrscheinlich noch mehr besorgt. Ich kann mir vorstellen.
Er hat gesagt, du kannst dort hingehen. Er ist extra am Tag von der offenen Tür in die Kunstgewerbeschule gegangen damals und ist zurück und hat gesagt, du kannst nur ein wissenschaftliches Zeichnen, also Klasse für wissenschaftliches Zeichnen besuchen. Alles andere unterstütze ich nicht.
Nein. Und wie hast du das empfunden? Hast du dann gesagt, das lasse ich mir nicht bieten, oder wie?
Ja, ich war einfach traurig gewesen, aber ja, gut. Also ich habe dann einfach die Töchter gemacht, also die Diplom-Mittelschule, das hat mir dann, weißt du, ich bin die Erste gewesen, die eine Mittelschule überhaupt besucht hat.
Also du bist also eine Aufsteigerin gewesen, also innerhalb von so, sage ich jetzt mal, unteren Mittelstand oder Arbeitermilieu. Du bist eine Art, was soll ich sagen, eine schulische Aufsteigerin gewesen. Hat man das dir dann eigentlich zu gut gehalten, oder ist das eher ein bisschen
Meine Mutter hat das gefördert.
Ja. Der Vater nicht.
Doch auch, aber er hat natürlich auch nicht recht gewusst, was ich dann damit mache.
Genau, und er hat das Gefühl gehabt, dass du da ein bisschen über die Stränge schlägst, was du dann auch gemacht hast, oder?
Eben.
Aber dann bist du dann irgendwie, und da kommen wir dann bald auf das, bist du in den Bereich Mode reingekommen. Mode, seit 40 Jahren, wie du sagst, hast du gemacht. Und das Buch ist jetzt rausgekommen. Jetzt machen wir zuerst noch Musik. Italien, der zweite Titel ist «Kommt aus Italien», Enzo Iannacci. Was hast du da für eine Beziehung zu ihm oder zum Land generell?
Ja, ich habe wahrscheinlich am meisten Zeit ausser der Schweiz in Italien verbracht. Und sind dann zusammengezählt. Ich habe immer etwas zum Wohnen in Italien. Ich bin auch lange mit einem italienischen Mann zusammen gewesen, zwischen 18 und 24. Und der Renzo Iannacci war einfach der gescheiteste Sänger gewesen in dieser Zeit und hat einfach so eine, ja, eine relativ non-italienische Haltung.
Okay, hören wir doch seinen Titel «Vengo anch'io, no tu no».
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché? Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no,
perché?
Bei mir ist Sissi Zöbeli, sie ist Modemacherin in Zürich mit Thema Selektion. Das Buch heisst übrigens «Female Chic». Ein seltsamer Name. «Female Chic» sind zwei verschiedene Sprachen schon, aber das hat man bewusst gewählt, offenbar. Oder was meinst
du? Ja, «Chic» ist natürlich so ein lächerliches Wort. Das ist in einem neuen Kontext. «Chic» heisst heute einfach nicht «street», sondern ein bisschen guttürig. Und «Chic» wird fast nur im Englischen und im Amerikanischen gebraucht, weil es ist ein abgegriffener Begriff. Aber hat
darum haben wir ihn gewählt.
Nein, er hat eine neue Form, oder besser gesagt, eine neue Bedeutung im Englisch.
Okay, aber reden wir jetzt erst noch über dich, die junge Sissi. Wie war das in der Hausbesetzer-Szene an der Venedigstrasse?
Ja, weißt du, das mit dem Hausbesetzen, das war dann vielleicht am Schluss gewesen, aber das hat einfach vom Dachverband von der ETH aus, zum Beispiel an der Venedigstrasse und auch verschiedene andere Organisationen, auch Häuser, einfach so, haben Zimmer ausgeschrieben gehabt, zum Vermieten, bevor die Häuser abgerissen sind worden. Also es ist eigentlich eine Form, eine Wohnform gewesen, wo man können zahlen.
Es war legal, oder nicht legal?
Es war eine Wohnform,
die es gegeben
hat.
Was sind denn
viele
Leute?
Ja, also eben, die Venedigstrasse, dort war der Dachverband dabei und sonst sind es so verschiedene, auch der Hauseigentümerverband, auch die Stadt, das hat es einfach gegeben.
Aber was für Leute haben dort gewohnt? Hat man sich da irgendwie gefunden? Ist das eine Art Clique geworden? Freunde, die auch ideologisch irgendwie gleich ausgerichtet waren?
Es ist ja klar, dass man geworben hat, wenn jemand neu, jemand drin war, hat er Bekannte gesucht, dann etwas frei ist worden. Es waren viele, die in der Ausbildung studiert haben und es war natürlich schon eine Altersklasse.
Also, und ist das wild zu ihnen hergegangen? Wilde 70er Jahre, Sex, ja, Drugs, halt Alkohol, was ist alles gelaufen?
Es ist nicht so. Ich meine, es hat ja jeden Tag 24 Stunden und es hat sich einfach etwas Neues entwickelt. Es
ja, ist eine neue. Eine grossartige Erkenntnis.
Nein, aber.
Also, es ist alles möglich, jeden Tag einen neuen Freund, oder was?
Nein. Es ist natürlich schon so, dass man halt alles, was man gemacht hat, ein bisschen müssen verteidigen musste. Weil die Wohnform hat schon einiges bedingt, oder?
Nämlich?
Also, man hat keine Möbel gehabt, man hat Matratzen am Boden gehabt, man hat sich die Haare selber geschnitten, man hat sich die Haare selber gefärbt. Man konnte keine Wohnung mieten mit einem Mann zusammen. Dort hat man mit einem Freund zusammen wohnen. Und, und. Mhm. Also, man hat makrobiotisch anfangen zu essen.
Bitte schon, hat es das irgendwie als neuer Trend gegeben, wo man sich natürlich viel besser gefühlt hat als der Rest von der Bünzli, oder?
Ja, natürlich, klar. Oder? Es ist auf jedem Bereich hat man etwas Neues erfunden, in jedem Bereich.
Also, und hat sich also in dem Sinn als Avantgarde gefühlt von der Gesellschaft. Aber nicht in dem Sinn politisch, weil wenn ich noch angeschaut habe, dann wäre alles dabei gewesen. Das sind schon in erster Linie Künstler gewesen oder Künstler geworden oder dann doch vielleicht auch linke Journalisten. Ich glaube, alle Journalisten sind dort links gewesen. Du bist auch einer davon gewesen, oder? Zeitweise.
Ja, gut. Also wir haben dann natürlich schon einmal gesagt, wer einigermaßen intelligent ist, ist links. Also etwas anderes hat es ja fast wie nicht gegeben. Ausser so kreative Leute, die halt einfach sich nicht haben einordnen lassen. Aber die Tendenz war klar gewesen.
Mhm. Und wie empfindest du denn die heutige Zeit, wo sich das ja ziemlich verändert hat?
Ja gut, das ist natürlich, es ist so viel selbstverständlich geworden, wo man früher dafür gekämpft hat. Ich finde es einfacher natürlich, aber die Situation ist...
Einfacher? Ich habe immer das Gefühl, den Eindruck, also wenn ich das höre, wenn ich das lese, wie das in dem Buch ist, dort hat es viel mehr Freiheit gegeben und viel mehr eben Sachen, die man ausprobiert hat und sich weniger in ein Schema bereist hat, als das vielleicht die heutige Jugend macht.
Ja gut, es war einfach eine kleine Stadt. Das heisst, einfach von jeder Sorte Leute hat es nicht so viel gegeben. So sind die natürlich zusammen miteinander verkehrt und an der gleichen Ort gewesen. Und man hat sich unterstützt, aber man war eine Minderheit gewesen. Also der Kampf ist schon. Man war auf schwarzer Liste gewesen, teilweise bei Schulen, bei Hauseigentümerverband und. Man hat natürlich schon alles müssen dran setzen, dass man sich gegenseitig geholfen hat, weil von aussen ist nicht viel.
Aber in der Rückschau, ist das für dich eine heroische Zeit gewesen? Eine tolle Zeit?
Ja, ja. Also heroisch nicht, aber es ist einfach sehr eine aktive Zeit gewesen, weil man wirklich halt so viele Sachen hat müssen neu erlesen und neu herausfinden. Es ist eine interessante Zeit gewesen. Wir haben wirklich viel gelesen, wir haben viel geredet.
Eben, du hast sehr viel eigentlich, du liest es ja heute noch. Also immer, wenn ich wieder mit dir mich unterhalte, wir kennen uns auch privat, wo man vielleicht auch noch sagen, dann habe ich das Gefühl, du hast immer schon alles gelesen. Das ist irgendwie etwas, was sich bei dir durchzieht.
Ja gut, also es gibt einfach die Leute, die lesen und es gibt die, die nicht lesen.
Genau,
also,
und wie würdest du die beschreiben, den Unterschied zwischen diesen beiden Gattungen von Leuten?
Ja, also wir haben einfach mit den Taschenlampen unter der Bettdecke gelesen und die anderen haben halt vielleicht Sport gemacht. Ich weiss es nicht.
Sport war nicht dein Ding gewesen. Nie?
Doch, ich habe Ballett gemacht und Yoga. Also ich habe eigentlich immer körperlich etwas gemacht, aber nicht Leistungssport.
Gut, also, aber dann Mode. Das passt ja eigentlich nicht in die ein rebellische Zeit. Weil Mode ist ja etwas eigentlich, wo mehr gesellschaftlich orientiert ist und wo eigentlich eine äußerliche Form ist, wie man sich befasst damit.
Ja, es ist natürlich nicht einfach gewesen. Die Mode ist das Neulingste gewesen. Weil ich habe keine Ausbildung gehabt. Also die Mode hast du dir können erschaffen als Autodidakt. Die Mode hat es ja nicht gegeben. Es ist nicht akademisiert gewesen. Es hat keine Schulen dafür gegeben. Es sind Leute gewesen, meistens sind Schneiderinnen gewesen, die Schnittmacherinnen
sind. Das bist du aber nicht gewesen. Hast du gelernt? Kannst du eine Art machen gerade?
Learning by doing, also in 30 Jahren lernt man auch das.
Ja, aber du hast es nie gelernt. Also
ich habe es nie gelernt.
Du hast einfach gesagt, ich bin jetzt Modemacher.
Nein, es hat mich mehr interessiert als der Durchschnitt. Zapp schon.
Ja, warum denn?
Ja, also ich weiss nicht, es geht über den Geschmack. Also das kann ja, weißt du, das können Kleider sein, das können Häuser sein, das können Möbel sein, das können Bilder sein, das können Fotos sein. Es ist einfach eine Form von... Die Ästhetik ist etwas, wo mich anrührt.
Aber wie ist denn das in linken Kreisen angekommen? Ich meine, dass man Kunst gemacht hat, dass man Film gemacht hat, dass man in linken Zeitschriften veröffentlicht hat, klar. Aber Mode, ist das akzeptiert gewesen?
Nein. Ich musste das sehr verteidigen. Ich musste auch mein Äußeren immer ein bisschen anpassen.
Wie denn?
Ja, ich bin nicht mit dem Lippenstift an die Sitzung.
Nein. Genau. Aber du kannst dich im Buch zum Beispiel sieht man dich unter anderem, viele Fotos auch von anderen Leuten, sieht man dich in Latzhosen, also so als Tomboy.
Ja.
Hast du dich auch so gegeben?
Nein, die Latzhosen sind wirklich Mode gewesen. Die sind dann nachher einfach geblieben. Aber die Sachen, dass die ganzen Kleider, wo man dann der Linken zugeschrieben, die sind natürlich einmal Mode gewesen.
Ah, was ist denn fertig? Also was ist denn das gewesen?
Es ist der Parka-Mode gewesen, es ist Jeans-Gwendli-Mode gewesen, es sind grosse Flanell-Hemper-Mode gewesen, es sind Western-Boots-Mode gewesen. Es sind all die, es sind
aber
all
eigentlich die nicht femininen Sachen. Oder? Du bist auch in Mannenkleider gekommen und so weiter, eben in hohen Stiefel und Flanell. Anzüge und was weiss ich, und Mäntel. Du hast dich eigentlich wie ein Mann angezogen.
Ja, aber mit Stöggi.
mit Stöggi
und Geschmack.
Aber warum? Was hat man da damit symbolisieren?
Ist das
eine Art von Emanzipation? Wir sehen jetzt aus wie ihr.
Ich weiss es nicht. Ich würde heute einfach nie mehr so deuten, wie wir es damals deutet haben. Really? Es war einfach Mode gewesen.
Was? Wie hat man es damals deutet?
Ja, eben. Also, ich meine, wir haben zur gleichen Zeit angefangen, wo der Armani angefangen hat. Er hat sicher als Nicht-Linke in Italien die genau gleichen Kleider gemacht.
Ja?
Ja.
Und was hat sich dann ergeben? Also, das ist ja, wo zum Beispiel Jeans aufgekommen ist, oder? Jeans, mag ich mich erinnern, der erste Jeansladen war an der Bäckerstraße irgendwo gewesen. Und da haben wir gedacht, ja, das ist ja eine kleine Randmode, erscheint, die geht wieder weg. Und die ist heute noch da und die ist noch viel grösser und es gibt Designer-Jeans und die kosten Hunderte von Franken und so. Hast du das von Anfang an gecheckt, dass dort irgendetwas fast schon epochales passiert?
Ja, kann man es noch vorstellen. Ja. Man hat's einfach lässig gefunden. Man hat's auch, weißt du, die amerikanische Frau ist natürlich auch ab den 50er Jahren teilweise athletischer, hat Hemper und Hosen angehabt. Es gibt fast von allen Stars, gibt's Fotos mit Jeans schon in den 50er Jahren.
Inklusive Marilyn Monroe.
Ja, also, es ist natürlich schon auch das Mode gewesen, oder? Und, es sind ja T-Shirts gewesen, es sind ja Turnschuhe gewesen, es sind ja Parkas gewesen.
Also, das Weibliche ist.
Es ist nicht nur Jeans gewesen, ja, sondern es ist so der Working Wear, wo man hat angefangen, rassig interessant und aufregend finden, oder?
Und du beschreibst ja, dass in den 70er Jahren die meisten Frauen, die attraktiv waren, Grösse 42 und 44 hatten. Mhm. Also eigentlich für heutigen Begriff eher ein bisschen mollig, oder?
Ja.
Das war das Modevorbild oder Modemuster gewesen.
Ja, und dann
ist man sich das dort bewusst gewesen, dass das eher ein bisschen kräftige Frauen sind und nicht so, was soll ich sagen, so grazile, feminine, wie man sie heute versteht?
Also ich war dünn und hatte keine Pause und habe darunter gelitten. Und ich war sehr froh, dass Mary Quant auftaucht ist und die Vicky auftaucht ist und dass mein androgyner Körper dann plötzlich einfach modisch gerade gestummen hat. Das mag ein Zufall sein, aber das hat mir natürlich sehr... Es hat mir viel erleichtert.
Aber was hat das eigentlich für eine Wurzel, dass die Frauen eben so kräftig und so dahergekommen sind? Man hat das fast ein bisschen vergessen, dass das noch so war. Also wenn heute eine Frau 44 trägt, dann hat sie das Gefühl, sie ist zu dick, oder?
Ja, du, wir haben 5 Stunden Turnen in der Woche. Das war eben neu. Mhm. Und die amerikanischen Sportarten, Ballsportarten und so weiter. In Amerika waren Frauen schon früher athletischer und schmäler gewesen. Also ich habe das Gefühl, es hat einfach ein bisschen mit einer geschlechtergleicher Erziehung zu tun. Und ja, wir haben den Sport entdeckt. Mhm.
Aber wenn du heute die Models anschaust, ist ja die grosse Diskussion, dass das wirklich Frauen sind, die ausgehungert sind und so, wie sie über den Laufsteg laufen. Du hast ja viele Bilder drin, auch von Modeschau, die du gemacht hast in den 70er Jahren in Zürich, offenbar ziemlich glamourös, auch dort. Aber eben, die heutigen Models, wenn du das siehst, was aus der heutigen Mode gemacht wird, angefangen von Heidi Klum und Germany's Next Topmodel und das geht dann bis zu der grossen Modeschau in Paris und Mailand. Wie kommt das bei dir an?
Ja, es ist ein bisschen ein Trauerspiel. Also der Grund ist einfach, dass der Körper von einer 16-Jährigen, der ist so schmal und der kann so schmal sein. Das muss nichts mit Hunger zu tun, aber es ist natürlich so, dass die Mädchen 10-15 cm grösser sind als Durchschnittsmädchen und dann sieht das relativ grotesk aus. Aber wenn dann natürlich jemand nicht mehr 16 ist, sondern mit 4-25 wieder den Shape muss haben wie eine 16-Jährige, dann fängt das Problem an. Mhm. Und das geht nur mit Hunger.
Ja, und findest du das gut?
Nein,
gut?
Das ist eine Katastrophe. Es ist auch unnötig.
Aber wieso ist das so? Es wird ja unter anderem erwähnt, dass es vor allem, was soll ich sagen, schwule Männer sind, die jetzt heute die Modewelt ein bisschen dominieren und dass das denen entspricht und dass sie eben auf so knabenhafte Madel stehen. Ist das, oder ist das eine üble Nachrede?
Ich finde es übel in Anrede, weil die Frauen, die Evangelista und die Elena Christensen und all die 80er-Jahr-Models, die dort sind genau gleich viel schwule Modeschöpfer rum wie heute. Es war einfach etwas anderes Mode gewesen.
Gut, 1972 hast du einen Laden aufgemacht, oder haben ihr einen Laden aufgemacht? Sind nur alles noch Frauen gewesen, oder? Ursula Rodl und
Catherine Bebier.
Catherine und Elisabeth Bossart.
Und nachher Elisabeth Bossart.
Genau. Und das ist gerade beim Odeon natürlich eine optimale Lage in Zürich, und dann habe ich gelesen im Buch, dass niemand kaufen konnte.
Gar niemand, nein.
Kein guter Start. Wieso haben die völlig falschen Angeboten?
Nein, wir waren natürlich gut gesaved, weil Catherine Bebier und Ursula Rodl haben ein Stylingbüro gehabt. Die haben für die Migros, den Globus und einen deutschen Konfektionär geschafft. Die haben natürlich ein relativ gutes Einkommen gehabt.
Die haben dich gesponsert.
Die haben den Laden gesponsert. Mhm. Die haben den Laden gesponsert und wir haben jeden ein Drittel eingezahlt. Wir haben ein bisschen Background gehabt. Und wir haben auch nicht so viel Umsatz gebraucht am Anfang, weil die Kosten sind niedrig gewesen. Nein, der Fehler war, dass wir mit unseren Freunden gerechnet haben.
Ah ja.
Und unsere Freunde haben kein Geld gehabt. Und wir waren teuer gewesen, weil wir haben schöne Materialien wollen und wir haben in der Schweiz fabriziert. Es war einfach zu teuer gewesen.
Also haben die falsche Mode gemacht für die falschen Leute. Das ist also nicht ganz optimal. Und dann ist irgendwie, habe ich nachgelesen, ein Buch, ist mal ein Artikel im Vogue, zwei Jahre später, und der hat alles gegeben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass
das
stimmt.
Nein, die ganze Schweizer und Zürcher Presse hat uns natürlich verwöhnt. Und wir haben ja genügend Leute gekannt, die in den Medien geschafft haben.
Das sind also
nein,
alles Beziehungsdelikte.
Nein, Zürich hat uns verwöhnt. Ich habe solche Pressedossier aus den ersten zwei Jahren. Nein, wir sind dann am Schluss...
Das ist also einfach eben, doch eure Freunde waren, die dort gearbeitet haben, gekauft haben sie nicht.
Aber sie nicht können kaufen.
Aber dann steht da drin, und das finde ich jetzt noch grossartig, ich habe eigentlich gelebt von der Zahnarztgattinnen von der Goldküste. Also die, die ihr eigentlich daneben gefunden haben.
Ja, ich habe sie vielleicht daneben gefunden, die anderen nicht. Und ich habe ja selbst ein Doppelleben geführt.
Ah, was für ein Doppelleben?
Ja, eben zwischen dem linken Sitzungs- und Frauengrüppli.
Also ihr habt einerseits am Abend die Welt verändern und am Tag haben sie verschönert.
Ja, aber der Feminismus ist ja nicht so... wie soll ich sagen? Also ich fand, er hat in dem Programm Platz gehabt.
Ja?
Ja.
Aber wie hast du dort die feministische Bewegung erlebt? Also Deutschland symbolisiert durch Alice Schwarzer und Emma und so. Bei denen spielt, glaube ich, Mode überhaupt keine Rolle, oder? Die haben das gefunden, das ist irgendwie falsche Art. Wir wollen uns einfach schön machen für die Männer und das ist unemanzipiert.
Also ich habe mich mehr mit der Haltung und ich habe mich mehr mit der Haltung identifiziert, dass Mode machen ist für mich eine kreative Arbeit gewesen. Und es sind ja auch
aber das ist ein Doppelleben.
Ja, das ist einfach, wenn du ein Job ist immer ein Doppelleben.
Nein, es kann also irgendwie kongenial zusammenpassen. Also ich arbeite jetzt an dem Radio und höre ein Radio und finde Radio toll und finde es grossartig, so Leute zu treffen da, vor einem Mikrofon wie dich. Also ja, bei mir gibt es kein Doppelleben in dem Sinn.
Ich habe mich halt als Verkäuferin müssen richtig gern konditionieren. Ich
ja, wie ist denn das gegangen? Wenn da die Zahnarztfrauen Frauen
ja
von der Goldküste...
Ein bisschen Erziehung. Also es ist ja nicht so, dass ich dann einfach ein hundertprozentiger Rüppel geworden bin, nur weil ich keine Bettstatt mehr hatte und kein Büstenhalter wollte tragen.
Aber hast du dich verstellen?
Ja, verstellen, ja. Ich bin natürlich diesen Frauen äußerst dankbar gewesen, dass sie erstens einmal unser Überleben ermöglicht haben und dann haben sie auch gut ausgesehen, sind sehr gepflegt gewesen, sie haben auch gewusst, um was es geht. Ich meine, wir sind ja auch am Samstag nach Mailand gefahren, der Walti Pfeiffer und ich, und sind im Fiorucci gegangen, die neuesten Schuhe kaufen.
Aha.
Klar.
Sie sind also Snobs gewesen. Der Walter Pfeiffer, das ist übrigens einer, der auch in dem Buch vorkommt, der während 30 Jahren lang ein erfolgloser Fotograf war und heute eigentlich ein Top Topstar, oder?
Ein Topstar, ja.
Es kann einem vieles widerfahren, wenn man in diesen Branchen tätig ist. Reden wir weiter mit der Sissi Zöbeli. Ihr Laden heisst Thema Selection. Und das 660 Seiten Buch Female Chic liegt da von mir, ist etwa 3 oder 4 Kilo schwer.
Nein.
Komm jetzt, ja sicher, mindestens. Also, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das Buch entstanden ist? Dass man überhaupt so ein Buch macht über dich und über euch und eure Zeit. Nächster Titel ist, was haben wir da? Ja, da steht also Chris Isaak, ist das richtig?
Der Chris Isaak, ja.
Ja, und warum haben wir den?
Der will Pippi Lotti heute Abend im Kunsthaus Vernissage hat und das eines der schönsten Videos ist von der Pippi. Und,
das ist auch eine Freundin von dir?
Eine Bekannte.
Nicht? Aber wieso? Das heißt, bist du, okay, was ist
der Unterschied? Eine andere Generation.
Ah,
ich kenne sie einfach.
Gut, okay.
Aber wir haben nicht so viel miteinander zu
tun. Gut, also, wie ihr das gefällt, müssen wir jetzt das hören.
Nein, ich habe das ein wunderbares Video. Das war eines der schönsten, ersten schönsten Videos mit Elena Christensen, einem von den Modellen damals. Und es ist einfach ein super Stück.
Mir ist Sissi Zöbeli, sie ist Modemacherin, nennt sich eigentlich Stylistin. Was ist der Unterschied? Warum? Modemacherin, hast du das Gefühl, ist ein bisschen zu gross?
Nein, Modemacherin ist okay, aber ich bin einfach keine Modeschöpferin.
Nicht?
Nein.
Also wenn du vergleichst, eben andere aus deiner Zeit, kommt immer wieder vor Yves Saint Laurent. Das war ein Vorbild für dich. Oder ja. Einer, den du als ganz grossen angeschaut hast.
Das sind wirkliche Kreatoren.
Ja.
Das sind Leute, die drapieren, die an der Büste arbeiten, die zeichnen. Ich bin eher jemand,
wie gehst du vor?
Ja, ich bin so ein bisschen spurensicherer. Ich tue einfach zusammen. Ich kann auch gerne zeichnen, aber ich tue so verfrömmende Details studieren an verschiedenen Kleidern.
Und dann zeichnest du das?
Ja.
Und dann, was machst du mit diesen Zeichnungen?
Dann tue ich mit der Schnittmacherin zusammen sitzen und dann geht man einfach einmal den groben Grundschnitt entwerfen, also Grössenordnung, dann den Stoff bestimmen, dann Detail bestimmen und dann macht sie eine Moulüre.
Moulüre,
das ist der billige Baulenstoff, der Ecru, und macht dort so eine grobe Form und dann wird anprobiert, ob es einfach so vom Shape her stimmt. Mhm. Und nachher geht man an die Detail.
Okay, und wo macht man das? Wo produzierst du deine Kleider?
Ich habe ein Atelier hinter am Laden.
Und dort wird produziert?
Aber, nein. Nachher geht es in grosse, mittelgrosse professionelle Fabrikationen.
Wo sind die?
Die sind im Tessin, in Ungarn und eine kleine hier in Zürich.
Mhm. Und hat sich das verändert im Verlauf der Jahre? Wenn du sagst Tessin, Ungarn, Italien, kommt es da nicht vor, wo du sagst, dass ein Land, wo du eine grosse Affinität hast und auch in Sachen Mode natürlich ein wichtiges Land ist?
Ja, Italien ist sehr teuer geworden zum Produzieren. Es gibt sogar italienische Konfektionäre, die mit Grenzgängern im Tessin fabrizieren, weil es fast günstiger ist. Also, die Schweizer Fabrikation haben wir lange gehabt, aber die gibt es fast gar nicht mehr.
Warum? Einfach, weil man es sich nicht leisten kann, weil es teuer ist oder weil es die Leute nicht mehr gibt, die das können?
Ich arbeite heute mit jungen Leuten hier in der Schweiz zusammen, die haben vernünftige Preise und das kann man schon kalkulieren. Aber es hat einfach gar keine Fabrikationen mehr gegeben.
Aber ist die Qualität von den Leuten, die heute Kleider machen, ist die noch vergleichbar jetzt mit den 70er und 80er Jahren?
Nähereien, meinst du?
Ja.
Es kommt darauf an, also in Ungarn bin ich nicht nur wegen dem Preis, sondern es sind einfach enorm, enorm professionell und sehr, sehr schön. Und
Hat sich nicht so viel verändert?
Nein.
Gut. Also, wer ist auf die Idee gekommen, über dich, aber damit auch über eine gewisse Epoche oder eine gewisse Kultur in Zürich, ein Buch von 660 Seiten zu machen?
Das ist der Patrick Frey, der einen Verlag hat. Er hat übrigens sein 30-jähriges Jubiläum. Jetzt
also der Patrick Frey, den man vor allem kennt als Kabarettist, oder? Er ist so ein vielseitiger Mensch, hat noch einen Kunstverlag, der tatsächlich überlebt hat, was andere nicht gemacht haben. Also ist eine Leistung an und für sich. Und er ist natürlich auch ein bisschen aus dem Klüngel los, oder?
Er ist aber auch Kunsthistoriker. Mhm. Er war auch Begründer vom Parkett, von dieser Kunstzeitung. Er ist seit 30 Jahren Verleger.
Aber es gehört alles der gleiche Klüngel. Also Jacqueline Burka, P.J. Kuriger, Sissi Zöbeli etc. ist also ein bisschen ein Kuchen, oder?
Es ist mehr oder weniger. Wir sind alle späte 40er, Anfangs 50er Jahre gegangen, oder?
Mhm.
Und es ist natürlich so, dass Zürich praktisch ist, weil es so konzentriert und klein ist. Man hat sich einfach getroffen.
Aber wer ist jetzt dann auf die Idee gekommen, es wäre jetzt der Zeitpunkt, oder? Man hat sein Alter in etwa, kann man abschätzen, ein Buch zu machen über dich und die Zeit. Ist er das gewesen, oder bist du auf die Idee gekommen?
Nein, er ist an mich herangetreten, weil er, wie es uns seit 40 Jahren gibt und wie es uns immer noch gibt.
Ja gut, aber es gibt natürlich viele Läden, ich sage jetzt mal Läden, oder? Wo es seit 40 Jahren gibt, wo man nicht solche grosse Hommagen im Buch vormacht.
Schweizer Designer kann ich
nicht
nur.
Nicht Designer, meine es generell, oder?
Ja, er ist ein künstlerischer Verlag. Er will natürlich Ästhetik zeigen, also über irgendeinen Betrieb macht er sicher kein Buch.
Und wie ist man dann vorgegangen? Bist du dann zu diesen Leuten gegangen und sagst, schreibt etwas über mich? Bringt uns Fotos und dann stellen wir das zusammen. Das ist ja nicht eigentlich dein, was soll ich sagen, das ist auch nicht dein Beruf oder auch dein angelehrter Beruf, so ein Buch zu machen.
Ja, aber es hat mich sehr interessiert und ich traue mir es irgendwie zu, weil ich habe immer so ein bisschen gesammelt und es ist viel Material von mir und dann habe ich einfach nicht ein nostalgisches Buch machen, sondern ich wollte Leute suchen, die in einem ganz bestimmten Gebiet Spezies sind. Also ich habe die Elisabeth Bromfen gefragt.
Von der Uni Zürich ist,
von der Uni Zürich über Frauen in Amerika während dem Zweiten Weltkrieg, weil die Frauen haben alle in der Industrie geschafft, die Frauen haben ganz ein anderes Kleidungsbedürfnis. Sie kennt sich sehr gut aus auf dem Gebiet. Und wir haben sie ein bisschen an Marlene Dietrich aufgehängt. Sie hat den Bericht über die Szenerie gemacht, dann habe ich Jacqueline Burka gefragt über Kunstszene Zürich in den 80er Jahren. Dann habe ich den Thies Brunner gefragt, etwas zu schreiben über Elisabeth Bosser, die eine von uns war. Und er hat dann natürlich auch gerade seine Arbeit als Kinobesitzer
Besitzer nicht, er ist Programmierer, glaube ich. Ja. Und einer der grössten Kinokenner und Liebhaber, die sie gehabt hat. Auch schon da Gast in dieser Sendung. Seine Welt, das ist Bildung, bildende Kunst und Film, oder?
Mhm.
Genau. Und dann haben wir noch Sibylle Berg, die ja eine bekannte deutsche Schriftstellerin ist, die auch eine enge Freundin ist von dir, die dort drin ist, Walter Pfeiffer, etc. Es ist eben schon ein nostalgisches Buch. Nur die Leute gibt es noch, oder?
Natürlich
es ist über eine Zeit, die es nicht mehr gibt, von Leuten, die es noch gibt, oder?
Gut, wir haben heute angefangen. Also vorne ist die heutige Kollektion und die Laurence Frey hat hinten den ganzen...
Das ist die Frau von Patrick.
...den ganzen Insert mit den jungen Leuten betreut. Dann hat die Herausgeberin Gina Bucher und Naima, das sind ein bisschen über 30-jährige Frauen, die haben natürlich schon geschaut, dass es einfach in einer Form heute anfängt und man dann zurückgeht, dass es auch Leute interessiert, die in dieser Zeit nicht unterwegs sind.
Aber eben, sind dann auch nicht mehr alle da, muss man sagen. Also da hast du zum Beispiel eine bekannte Prostituierte gehabt, damals Lady Shiva, und die hat gleichzeitig für dich an Modeschauen ihre Auftritte gehabt.
Ja, sie war einfach extrem fotogen gewesen und wir haben sie kennengelernt, weil sie einfach in der Nähe von, sie hat gerade vis-à-vis vom Laden gewohnt.
Aber dass das überhaupt hat können gehen, also einerseits Prostituierte und andererseits Model. Und zwar bekannte Prostituierte, nicht eine, die das irgendwie Belle de Jour-mässig so versteckt macht.
Ja, also wäre sie in Italien gewesen, wäre sie in der Kartei gewesen von Fellini. Also, dass sie die Prostituierte war in Zürich, die alle gekannt haben, das hat eigentlich die Leute von auswärts eher erstaunt, weil die Frau hat stark vom Mann gehabt.
Und ist sie mit dem umgegangen, dass sie da die beiden Seiten gehabt hat?
Sie war sicher nicht glücklich damit gewesen.
Nicht glücklich. Und sie ist gestorben, Unfall, oder?
Ja.
Auch die Regina Stöckli, die damalige Frau von Edi Stöckli, die heute unter anderem die ganze Arena-Kino in Zürich gebaut hat. Wunderschöne Frau, ist auch in einem Unfall umkommt und du zeigst die Bilder. Und ist das auch ein Hommage an die Leute, die jetzt das einfach nicht mehr können erleben
können? Ja, es hat viele Tote. Also das ist, ich habe jetzt 3 Jahre an diesem Buch geschafft und es hat mich also gefühlsmässig hat es mich also total durcheinander gebracht zwischendrin. Es ist ja verrückt.
Oder? Und in deinem privaten, ganz privaten Bereich hat es ja leider auch einen Toten, dein Mann, der Frank, ist in dieser Zeit gestorben, oder?
Ja, in dieser Zeit. Und ich habe während dieser Zeit an diesem Buch gearbeitet. Darum ist es wahrscheinlich auch so lang gegangen, weil die Herausgeber extrem tolerant waren mit mir und ich konnte auch in dieser Langsamkeit dann können funktionieren. Ich habe in dieser Zeit einfach so Glück gehabt mit meinem Arbeitsplatz, mit meinen Mitarbeiterinnen und halt auch mit dem Buch. Ich habe mich dann halt
hat dich das ein bisschen aus der, was soll ich sagen, ich habe dich auch ein bisschen erlebt in dieser Zeit. Es war eine Art Depression oder ganz grosse Trauer. Hat das Buch, die Arbeit an diesem Buch dir geholfen, aus dieser Trauer ein bisschen rauszukommen?
Ja, ich bin einfach schockgefroren gewesen. Ich bin traumatisiert gewesen. Ich bin froh gewesen für jede klein strukturierte Arbeit, die ich über längere Zeit machen konnte. Also ich habe mich richtig gehend müssen beschäftigen, damit ich überlebt habe.
Wie geht es dir heute eigentlich?
Ja, ich bin an einem anderen Ort als vor 2 Jahren.
Ja, und hast du das Gefühl, das Buch, das jetzt rausgekommen ist, der Erfolg von dem Buch und eben, dass es noch auf Englisch rauskommt, in New York, das ist etwas, was dich auch, was soll ich sagen, nicht nur stolz macht, sondern dich auch emotional ein bisschen aufbaut.
Ja, also die Arbeit war emotional gewesen. Was mich also wirklich am meisten freut, ist, wie etwas aus einer Idee und einer vagen Vorstellung dann materialisiert so daherkommt. Weil es war ein irrsinniger Aufwand gewesen und wir haben 3 Jahre Material gesammelt und es ist so rausgekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das passiert ja selten genug.
Genau. Bei der Mode, die du machst, hast du diese Art von Glücksgefühl heute nicht mehr?
Doch.
Hast du immer noch?
Habe ich immer noch. Und bei den Kleidern ist es eben auch dankbar, weil dort der Weg von der Idee zur Materialisierung sehr kurz ist. Mhm. Also anders als bei Möbel oder bei Filmen oder bei Häusern. Es ist eine kurze Spanne, es sind 2-mal im Jahr eine Kollektion. Und das erregt mich heute noch. Ich gehe sehr gerne messen.
Eben, wo gehst denn du an? Welche Messe?
Ich gehe an Premier Vision nach Paris 2-mal im Jahr. Dann gehe ich an eine Sportswear und Herren- und Original Wear Messe 2-mal in Florenz. Dann gehe ich nach Mailand nochmal an eine Stoffmesse und dann gehe ich noch an die Show nach
Paris. Aber die grossen Show, eben, wenn da, was weiss ich, der Lagerfeld seine Sachen zeigt, gehst du dort auch?
Nein, da kommen wir nicht rein.
Da kommst du gar nicht rein?
Nein. Das ist nur für die Presse und die Einkäufe.
Und wenn der Gauthier etwas macht?
Vielleicht, wenn man irgendwie sich irgendwie gut vorbereiten würde, würden wir schon Bekannte treffen, die uns helfen würden.
Aber wäre das wichtig für dich? Also sich ein bisschen näher fühlen, diesen Big Names.
Ja, weißt, du kannst im Karussell in Paris kannst du in so ein Foyer und dort werden alle Showen, während es laufen zeigt. Mhm. Das hat es noch gar nie gegeben. Früher durfte ja nicht einmal ein Blöckchen mit reinnehmen wegen dem Klauen. Heute ist ja das alles sofort präsent.
Und oder? Wie viel klaust du?
Inspirationen von bestehenden Kollektionen wenig.
Gibt es dann eben, weißt du, so wie wo man sagt, Plagiat in der Wissenschaft, oder, wo man Sachen einfach kopiert und als eigenes ausgibt, gibt es das eigentlich auch in der Modewelt, dass man sagt, der hat das einfach gestohlen, die Idee?
Das ist gang und gäbe, weil es hat so eine Vermischung gegeben, dass heute eine Kollektion alles muss abdecken. Das ist, heute ist ein moderner Wirtschaftszweig wie jeden anderen auch. Und du kannst nicht deinem Stil, außer das ist ganz, ganz gut, wie für viele von Céline oder so, der Grossteil muss 3-4 Stile abdecken in einer Kollektion. Also es ist nicht mehr der von der Handschrift und Ausdruck von einer einzigen Idee.
Also wo machst denn du Grenzen? Also beispielsweise ein Mango. Das sind so die grossen Ketten, die gekommen sind. H&M, Mango etc. Wo in no time irgendwelche neue Modetrends auf den Markt werfen können. Fast weltweit. Erlebst du das? Ist das auch für dich ein bisschen, weil die machen das natürlich zu viel tieferen Preisen?
Ja, das ist der grösste Einbruch überhaupt im Modewesen. Also das ist seit 20 Jahren hat sich das entwickelt und das ist der grösste Einbruch. Also das heisst, für Leute, die heute die Modeschule machen und wieder wollen anfangen, etwas eigenes, ist es fast unmöglich, selber ein Label zu gründen. Die müssen das über viel Umweg machen, weil die H&M und Mango und Zara, die sind sehr gut.
Sind gut?
Ja, die sind gut.
Auch von der Qualität
her? Nein, von der Qualität nicht unbedingt, aber Modisch sind sie halt einfach total da, oder? Sie sind sehr up-to-date und preislich unwahrscheinlich. Also sie haben natürlich den Markt kaputt gemacht, klar.
Sind deine Zahnarztgattinnen immer noch da? Ist das noch die gleiche Generation, oder?
Ja, wir haben recht viel. Ich habe halt so ein Bildungsbürgertum. Frauen aus dem Bildungsbürgertum. Ich habe sehr treue, gute Kunden, gescheite Kunden.
Wo, wie viele Jahre schon kommen?
Oh, jetzt teilweise Töchter von der ersten Generation.
Und dann verkaufst du immer noch die ähnlichen Mode?
Ähnliche Sachen, ja. Weil es sind halt Kleider für Frauen, die arbeiten. Mm. Und die Frauen, die haben einfach ein Gewissen, die wollen irgendwie über die Arbeit Bescheid wissen, die wollen über das Material Bescheid wissen. Die merken auch den Unterschied von der Arbeitsethik, die wir haben. Und das ist das Verkaufsargument.
Aber du bist ja eben von Anfang an eher so auf männliche Entwürfe. Oder? Du hast gesagt, Frauen müssen auch Hosensäcke haben oder Säcke haben, die Sachen rein tun können, damit es nicht immer mit dem Täschchen rumläuft. Ist das eigentlich immer noch das gleiche wie in den 70er oder 80er Jahren, wo du da, also im grossen Stil eigentlich, also im grossen Picture, wenn man es alle immer noch das anbietet?
Ja, wir wollten wenigstens das wollen erreichen, dass ein Mann, der am Morgen zum Haus ausgeht, geht arbeiten und am Abend noch ausgeht oder gesellschaftliche Anlässe besucht, muss sich auch nicht 5-mal umziehen. Früher haben sich Frauen 3-mal umgezogen am Tag und das geht nicht mehr.
Wie viel Mal machst du es?
Meistens nur am Morgen und nachher komme ich halt auch.
Mhm. Trägst du eigentlich nur deine eigene Mode?
Also ich habe auch schon etwas im H&M im Laden.
Und hast du ein schlechtes Gefühl?
Nein.
Und hat die Kundinnen gesehen, ah, das ist ja vom H&M.
Nein, ich habe es einmal gesagt. Um irgendwie den Mix zu illustrieren, weil es ist ja noch ein interessantes Umgehen. Also.
Okay, Sissi, jetzt machen wir noch irgendwie das grosse Finale. Wie geht es jetzt weiter mit dir? Nachdem das Buch draußen ist, ist da die grosse Lehre entstanden?
Nein, ich habe 2 neue Leute. Also der Heiner Wiedemann ist neuerdings bei mir Shop in the Shop, neben der Sonnhild Kästler.
Das Shop in the Shop, das ist irgendwie, fängt es überall, oder? Oder ist das ist auch etwa so vor 20 Jahren aufgekommen. Ich meine, angefangen bei Miel Mori, wo da, glaube ich, im grossen Stil das in Zürich geführt hat.
Ja, das ist ja auch sinnvoll, oder? Weil es so gewisse Diversität, also es gibt ein diverseres Bild, es gibt ein interessanteres Gast, finde ich.
Da musst du auch weniger machen.
Ja, und es ist ja. Und es ist natürlich Generation, ich bin jetzt, der Heiner ist 15 Jahre jünger und Serena ist 30 Jahre jünger als ich. Es muss natürlich schon alle 10, 15 Jahre jemand neuer reintreten, weil du wirst nicht mit deinen Kunden älter.
Nicht?
Nein.
Gut. Und wie geht es jetzt weiter? Was meinst du, wie lange machst du es noch? Wie lange hast du auch noch irgendwie den Spass? Weil alles, was du ja gemacht hast, schon 30 Mal ist Mode geworden und dann nicht mehr Mode gewesen und ist nochmal gekommen und so. Irgendwann hat man doch gesagt, Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung ist vielleicht nicht mehr so prickelnd.
Ja, aber ich meine, entweder wirst du neugierig geboren oder nicht.
Und das, also, das bist du noch?
Ich bin neugierig geboren, wie du. Aber es ist so, dass es, das hört nie auf. Also solange dass ich zu Fuß bin, ja, gehe ich mit, nehme junge Leute mit, selbstverständlich, ja, gehe ich weiterhin am Essen.
Okay, also, den Laden gibt es übrigens an der Spiegelgasse, kann man noch sagen, in Zürich, also an schönster Lage. Ist auch ein schöner Laden, ein wunderschöner Laden, heisst Thema Selection. Das war Sissi Zöbeli und das Buch heisst «Female Chic, 660 Seiten Zürcher Kultur und auch Modegeschichte aus den 70er und 80er Jahren». Danke vielmals, dass du gekommen bist. Letzter Titel noch, den du ausgewählt hast.
Das ist, jetzt kommt der Iggy Pop, das ist ein neues Stück von Iggy Pop mit Josh Homme zusammen. Der Josh Homme ist einer von diesen Mitgliedern da von der Eagle of Death Metal, wo der Bataclan im November hinter sich hat. Und der Iggy hat mit dem Josh Homme zusammen ein Stück gemacht. Und ich habe es einfach schön gefunden, weil der Iggy ist etwa mein Jahrgang und der Josh ist halt etwa 30 Jahre jünger.
Also vielleicht jetzt allerletzte Frage, eben dein Jahrgang, wo der David Bowie gestorben ist, ist auch eben dein Jahrgang.
Ja, das ist auch, ich bin 49 geboren.
Ja. Und wie ist es bei dir angekommen?
Er hat mich begleitet. Ja. Es hat der David Bowie einfach nie nicht gegeben.
Okay, jetzt gibt es ihn Alter immer noch auf Tonträger und dich gibt es eben noch im Fleisch und Blut und im Buchform. Das ist ein Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
A dream. All I wanna do is tell. sehen.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.